Und ich habe das dann einfach auch so als Art Selbstexperiment für mich versucht und habe einfach an jedem Abend mir in die Notizen-App von meinem Handy vorm Schlafengehen drei kleine Sachen aufgeschrieben, für die ich einfach dankbar war oder über die ich glücklich war. Und es waren auch wirklich Mini-Dinge. Also so, ich hatte ein cooles Gespräch mit meiner Freundin oder irgendwie sowas. Und ja, und dann mit der Zeit über die Wochen und Monate muss man auch gar nicht mehr so lang abends drüber nachdenken, was waren denn die drei Dinge.
Sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Anne, schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Wenn man dich ein bisschen mehr verfolgt, vor allem auf Social Media, dann kommt man von einem Slogan, glaube ich, nicht vorbei. Und das ist dieser Daily Reminder, würde ich sagen, von Squeeze the Day. Was verbindest du damit?
Also das hat sich so ein bisschen entwickelt natürlich und jetzt mittlerweile glaube ich wirklich, dass die Leute das mit mir verbinden. Es hat eigentlich angefangen, dass ich einen Hashtag gesucht habe mit meinem jetzt alten Namen. Sauer war der nämlich und ja, da gab es halt dann natürlich gleich Zitrone als Link. Und ja, dann habe ich irgendwann zufällig mal dieses Squeeze the Day gesehen und es passt natürlich super gut zu einer Zitrone, die man normalerweise ja auch auspressen kann. Ja, und ich bin halt so ein Mensch, der irgendwie so versucht, das Maximum rauszuholen aus allem. Und ja, dann habe ich gedacht, das passt irgendwie voll gut. Und ja, deswegen starte ich jetzt immer bei Insta und auch im Real Life natürlich so meinen Tag quasi. Also das mit der Message oder mit dem Hintergedanken, alles so, ja, möglichst aus möglichst allem viel rauszuholen.
Sehr cool. Woher weißt du für dich am Ende eines Tages, dass du wirklich alles rausgeholt hast?
Wenn ich sagen kann, dass ich mich in allen Bereichen, egal ob es jetzt im Fechten ist, im Athletiktraining und auch in meinem privaten Leben, einfach als Mensch, dass ich da weiß, ich habe mein Bestes versucht, mein Bestes gegeben. Ich habe mich ja so anderen Menschen gegenüber verhalten, wie ich das von anderen erwarte, dass die sich ja mir gegenüber verhalten. Und ja, ich versuche einfach jeden Tag im Training ein bisschen besser zu sein, als ich gestern war. Und ja, wenn ich das am Ende des Tages sagen kann, dann glaube ich, bin ich zufrieden.
Würdest du sagen, dass sich da deine Erwartungshaltung oder vielleicht auch die Perspektive, was du als einen richtig guten Tag betrachtest, über die Jahre hinweg verändert hat?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder Athlet und jede Athletin hat natürlich super hohe Ansprüche an sich selbst und oft stehen die einem ja auch ein bisschen im Weg und man ist ja auch selbst so der größte Kritiker, das kennt ja auch jeder von sich und ich glaube, dass ich halt vor einigen Jahren noch viel, viel härter mit mir selbst ins Gericht gegangen bin, auch was so eben so kleine Kleinigkeiten angehen, so ja, war ich zufrieden mit dem Tag, konnte ich eigentlich selten mit Ja beantworten. Und ich glaube, ich bin da so ein bisschen weicher geworden. Nicht, dass ich jetzt weniger hohe Ansprüche habe, sondern einfach, ja, dass ich halt so auch die kleinen Dinge anerkenne und mich über kleine Dinge freuen kann und auch mit kleineren Dingen zufrieden sein kann.
Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, weil ich jetzt so oft mit Athleten in Coaching-Gesprächen, die zu mir sagen, so, hey, irgendwie, ich komme nicht an den Punkt, dass ich am Ende des Tages zufrieden bin. Und ist natürlich auch immer ein schmaler Grat zwischen zufrieden sein und sich zufrieden geben. Ich glaube, das sind auch nochmal zwei verschiedene Perspektiven. Jetzt hast du so diese kleinen Erfolge angesprochen. Was hat dir geholfen, diese kleinen täglichen Erfolge wirklich auch wertschätzen zu können? Weil ich weiß natürlich so aus meiner, sag ich mal, so Coaching-Perspektive, wie wertvoll die auch sind. Auf der anderen Seite ist es ja eben gerade das, was für viele, glaube ich, das Schwierigste ist, weil die meisten dieser kleinen Erfolge halt so selbstverständlich geworden sind.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe mich ja auch viel mit Meditation und Yoga beschäftigt, mache meine Yogalehrerausbildung gerade noch fertig und da kommt man ja so an Journaling, also so Tagebuch schreiben oder eben einfach so Sachen aufschreiben, für die man dankbar ist, ja eigentlich nicht vorbei. Und ich habe das dann einfach auch so als Art Selbstexperiment für mich versucht und habe einfach an jedem Abend mir in die Notizen-App von meinem Handy vorm Schlafengehen drei kleine Sachen aufgeschrieben, für die ich einfach dankbar war oder über die ich glücklich war. Und es waren auch wirklich Mini-Dinge. Also so, ich hatte ein cooles Gespräch mit meiner Freundin oder irgendwie sowas. Und Ja, und dann mit der Zeit über die Wochen und Monate muss man auch gar nicht mehr so lang abends drüber nachdenken, was waren denn die drei Dinge, sondern die kommen einem so richtig schnell in den Kopf, weil man einfach lernt, über viel alltäglichere Dinge zufrieden zu sein. Und ja, ich glaube, das ist halt so der Weg gewesen, mit dem ich es geschafft habe. Ja, und dann, ich schreibe das jetzt auch nicht mehr auf, aber ich bin schon so, dass ich mir dann tagsüber denke, oh, das war voll der schöne Moment. Dafür bin ich so dankbar, dafür bin ich glücklich, dass es passiert ist. Genau, aber ich glaube, es ist so ein guter Weg, um über das Aufschreiben dann da einfach in diese Denkweise zu kommen.
Sehr cool. Ja, das wäre so direkt meine Anschlussfrage gewesen, ob du für dich gemerkt hast, dass so diese Dankbarkeit, die Wertschätzung für die kleinen Erfolge oder auch für diese wertvollen Momente dann mehr so in den Alltag übergegangen ist. Das heißt, du hast für dich das Gefühl, dass sich da wirklich auch so, ja, persönlich einfach verändert oder deine Perspektive auf den Alltag hat sich wirklich verändert.
Ja, auf jeden Fall. Also man denkt ja auch, also wie oft geht man abends ins Bett schlafen, ohne nochmal über den Tag nachgedacht zu haben? Einfach, dass man diese 20 Sekunden sich nimmt und dann fallen einem auch Sachen ein, dann denkt sich ja krass, das war ja heute. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr so bewusst mitgenommen oder mir gemerkt, dass es heute war und es war eigentlich voll schön. Genau, einfach so, dass sich einfach so ein bisschen achtsamer und bewusster zu werden über die Dinge, die man macht. Also man macht so viele Dinge am Tag und da sind auch immer gute Dinge dabei. Ja.
Lass uns mal kurz gemeinsam gedanklich so ein kleines bisschen in die Vergangenheit reisen. Wann kam für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ich will Fechterin werden?
Also so richtig dann professionell Fechterin? Weil
Vielleicht
also
das
ich von
nochmal
mir
zwei
aus wollte
verschiedene
gar
Punkte
nicht.
sind.
Ja, ich von mir aus wollte jetzt gar nicht sagen. Ich habe jetzt nicht gesagt, oh Mama, ich möchte zum Fechten, sondern also es gibt ja bei vielen Kindern, dass die sagen, ich will das ausprobieren, ich will Ritter werden. Also so gibt es ganz viele Stories im Fechten, die halt so gesagt haben, sie wollen anfangen, weil sie Ritter so cool finden, zum Beispiel. Bei mir war es einfach so, ich war super aktiv und meine Eltern haben einfach einen Sport für mich gesucht, der mir Spaß macht. Ich war halt beim Tennis, Leichtathletik, Fußball und so, habe ich alles ausprobiert, war auch cool, aber hat mich nicht so gecatcht irgendwie. Ja, und dann haben die jetzt so einen Zeitungsartikel gelesen über Fechten, dann bin ich da, das ist also, dass man das ausprobieren kann, bin ich dahin. Dann haben die mir quasi im ersten Training eigentlich direkt ein Florett in die Hand gedrückt und hey, das hat mich direkt gecatcht. Es war einfach so, man kann halt an nichts anderes denken, wenn der Gegner vor einem steht, da ist keine Zeit, um an irgendwas anderes zu denken. Und man ist da so mit seiner Maske, ist direkt im Fokus und ja, dieses harte Eins gegen Eins finde ich natürlich gut. So Competition mochte ich schon immer. Ja, und dann ist es einfach super vielseitig. Und dann bin ich da einfach so reingerutscht, sag ich mal, in die Welt des Fechtens. Ja.
Spannend. Wie alt warst du da?
11. Also schon relativ spät eigentlich. Also gerade noch so den Aufsprung geschafft. Ja.
Was ist so das Standardalter im Fechten, wo die meisten starten?
Ich würde so sagen, 8 so. Und dann da, wo ich angefangen habe, in Tauberbischofsheim, ist ja eben die Fechthochburg gewesen damals. Da haben halt schon alle mit 6 angefangen. Also ich hatte schon einen ordentlichen, die hatten schon einen ordentlichen Vorsprung. Ja.
Hast du das dann auch relativ schnell gemerkt, dass dieser Vorsprung der anderen da ist und wie hat es dich so beeinflusst, dass du gemerkt hast, dass vielleicht die Lücke zu den anderen relativ groß ist?
Ja, ich meine, beim Fechten merkt man es relativ schnell einfach an der Trefferanzahl oder an dem Endergebnis des Gefechts einfach. Und das war schon tatsächlich so, dass ich am Anfang ganz viel verloren habe und auch keine guten Ergebnisse gemacht habe. Aber ich hatte einfach so viel Spaß daran. Also ich erzähle die Geschichte auch so oft, wenn ich Kinder- und Nachwuchstraining mache. Mein Bruder hat nämlich mit mir angefangen. Der ist 1,5 Jahre jünger als ich und der war halt super erfolgreich direkt von Anfang an. Hat eigentlich fast jedes Turnier gewonnen oder war auf dem Podest und ich eben nicht. Aber er hatte gar nicht so viel Spaß und hat dann auch irgendwann nach 1,5 Jahren, glaube ich, hat er gesagt, ja, er will wieder zurück zum Fußball, ist ihm zu viel Training im Fechten. Und obwohl er ja eigentlich sehr erfolgreich war und bei mir war es genau andersrum. Ich hatte einfach so viel Spaß und dann auch relativ schnell habe ich mir gedacht, ja, okay, dieser Vorsprung ist vorhanden, aber ich kann den auch einholen. Und das war so meine Motivation dann und dann ging es auch relativ schnell, sage ich mal, dass ich zumindest so auf Augenhöhe dann rangekommen bin. Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn ich jetzt schon so nah dran bin, dann kann ich die auch überholen. Und ja, so habe ich mich da halt so rangekämpft. Und ich erzähle es echt immer und die Eltern kommen danach auch immer und sagen, ja, das hast du aber nur so erzählt, oder? Um die Kinder zu motivieren. Dann sage ich so, nee, das war wirklich so. Und deswegen erzähle ich das auch oft, weil es einfach ganz vielen Kindern ja so geht, dass sie am Anfang nicht so erfolgreich sind, aber voll viel Spaß haben. Und ja, natürlich muss man ab und zu mal ein Erfolgserlebnis haben, ist ja auch ganz klar, aber man muss am Anfang kann man nicht so nach Erfolgen gehen in dem jungen Alter.
finde das einen super spannenden Punkt, weil ich für mich so auch in der Arbeit mit Athleten immer wieder festgestellt habe, dass halt so dieser Spaß und diese Freude, die du gerade angesprochen hast, so eine zentrale Komponente ist, um dann auch wirklich großartige Leistungen zeigen zu können. Und ich glaube halt wirklich, auch das, was du gerade von deinem Bruder angesprochen hast, dass das eben genau dieser Kontrast ist. So, wenn wir erfolgreich sind, aber Spaß und Freude nicht da ist, ist es super schwer, irgendwie Spaß und Freude in etwas zu finden, was uns halt keinen Spaß und keine Freude bereitet. Das heißt, dein Bruder hätte natürlich sagen können, okay, ich bin ja hier erfolgreich, also rein von den Ergebnissen her müsste ich ja eigentlich weitermachen. Und er hätte sich da irgendwie durchpushen können, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er Spaß und Freude da drin gefunden hätte, wäre wahrscheinlich relativ gering gewesen. Und auf der anderen Seite kommst du von genau der entgegengesetzten Richtung und sagst, okay, ich bringe super viel Spaß und Freude mit, noch nicht die Ergebnisse, aber wenn ich dranbleibe, weil ich die ganze Zeit einfach aus diesem Spaß heraus das Ganze durchziehe, dann kommen irgendwann natürlich die Erfolge von ganz allein. So, das eine bringt dann das Ganze, das andere mit, aber die Erfolge bringen nicht automatisch den Spaß und die Freude mit.
Auf jeden Fall. Also ich sage auch immer, ich sehe ja auch viele Eltern, die da ihre Kinder ja hinzerren teilweise und man merkt sofort, ob ein Kind daran Spaß hat oder ob das da hingeht, weil die Eltern das wollen. Und das hat sowieso auf lange Sicht gar keinen Zweck. Also gerade dann so im Alter von 15, 16, 17, 18, wenn es dann auch, wenn Partys, Freunde wichtiger werden, dann wenn da kein Spaß ist. Ich habe das ja bei mir auch gesehen, wir waren ein super starker Jahrgang und dann, als ich 18, 19 war, war ich die Einzige, die davon übrig geblieben ist. Und ich glaube, wenn man halt diesen Spaß einfach nicht hat, dann übersteht man halt auch diese Zeiten, wo vielleicht Schule anstrengend ist, Abitur, wo man einfach ein bisschen kämpfen muss, auch quasi neben dem Sport. Wenn da Sachen wichtiger sind und mehr Spaß machen, dann ist man da halt auch schnell raus. Also deswegen auf jeden Fall Spaß ganz zu Beginn natürlich sowieso die Nummer eins. Und auch jetzt, wenn ich keinen Spaß hätte, würde ich mir das ja auch nicht antun.
Absolut. Wann kam der Punkt, als du gesagt hast, okay, ich will es nicht hier nur noch als ein Hobby machen, sondern ich will nur noch das machen?
Relativ früh so der Gedanke schon, weil ich bin dann relativ früh gefragt worden von dem Trainer, ob ich dann nicht öfters mal nach Tauberbischofsheim kommen möchte und da schon mittrainieren möchte. Da hat man natürlich schon gemerkt, okay, die fragen ja nicht jeden. Ist natürlich schon mal cool. Und dann war ich da ja auch und da, das ist eine riesige Halle dort, konnte man schon so die Nationalmannschaft auch trainieren sehen und dann erfährt man ja auch so über dieses System, wie das funktioniert, arbeiten die nebenher, was machen die eigentlich, dass es eben halt die Sportfördergruppe der Bundeswehr gibt und dass man dann sozusagen Vollprofi sein kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja geil, das ist ja das Coolste eigentlich, was einem passieren kann. Man kann eigentlich das Hobby zum Beruf machen. Aber da war ich noch sehr jung und wusste so, okay, ist noch ein langer Weg und dann kommen ja erstmal so ein paar Jugendnationalmannschaftsschritte vorher, sage ich mal. Genau, und da ging es dann auch relativ schnell schon los. Dann wurde ich gefragt, ob ich ins Internat kommen möchte. Und da war das natürlich schon so eine größere Entscheidung dann. Und dadurch, dass ich aber nur 30 Minuten entfernt gewohnt habe, haben wir dann so eine Mischlösung, also wie so ein Teilinternat-Modell dann gemacht. Ich bin quasi, dann habe die Schule gewechselt. Und dann so mit dem Schulwechsel habe ich, das war dann in der 7. Klasse, habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich mich ja quasi auch dafür entschieden, jetzt ziehe ich es halt auch durch. Und dann ja kam halt Jugendnationalmannschaft und danach dachte ich mir, okay, der Step halt bis zur Profinationalmannschaft ist halt jetzt da, realistisch und ja. Da so würde ich sagen, ab 14, 13, 14 sowas, ja.
Du hast gerade schon gesagt, der Punkt sozusagen, wo du das erste Mal die Option gesehen hast, bis dahin, wo es dann wirklich auch die Chance für dich konkret gab, war natürlich zeitlich ein bisschen getrennt. Gab es auf dem Weg dann auch Momente, wo du vielleicht angefangen hast, in Frage zu stellen, ob du das schaffen kannst, oder warst du so die ganze Zeit so voll im Vertrauen, okay, ich weiß, ich werde am Ende Teil des Nationalteams werden und ich werde Profi werden?
Ja, da gab es auf jeden Fall viele, viele Hürden, sage ich mal. Also einmal hatte ich schon noch im Juniorenbereich eine schwere OP an der Hand, wo ich ein Jahr lang keine Florette in die Hand nehmen konnte und quasi nur so anderes Training machen musste, was natürlich ultra langweilig war. Einfach nur Fahrrad fahren und Beinarbeit machen, ist halt, das war wirklich das schlimmste Jahr meines Lebens, sage ich ganz ehrlich. Und da war es halt schon auch so, dass man dann, das war genau am Übergang von Junioren und Erwachsenen und das ist eigentlich so das ist sowieso das schwierigste Jahr und dann habe ich ja quasi das Jahr auch verpasst. Da haben schon alle gesagt, so, ja, okay, die hat Talent und die jetzt schaffen können, aber mit dem Jahr wahrscheinlich eher nicht. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, ihr wisst es doch gar nicht, hä? Ich trainiere hier gerade meine Kondition, die Kondition meines Lebens nach diesem Jahr gehabt. Das war auch wirklich so. Ihr wisst doch gar nicht, ob ich das jetzt noch aufholen kann. Und natürlich hat es am Anfang ein bisschen gedauert und ich war immer so auf dem gleichen Level. Und dann ging es langsam wieder weiter. Und gleichzeitig habe ich halt auch studiert, weil so das ein bisschen das der Kompromiss mit meinen Eltern war, dass ich erst ein Studium abschließe und dann in die Sportfördergruppe der Bundeswehr gehe, einfach um halt ja einen Plan B in der Hinterhand zu haben, falls man sich halt wirklich mal schwerer verletzt. Kann halt auch ja morgen passieren, leider. So ist es halt. Genau, und dann habe ich das Studium halt in Regelstudienzeit durchgezogen, um so schnell wie möglich in die Bundeswehr gehen zu können. Und das war natürlich ultra stressig. Also ich habe noch diese Nachwuchsweltcups gefochten, ich habe auch schon die Erwachsenenweltcups gefochten, und habe nebenher halt versucht, irgendwie dieses Studium durchzuziehen. Habe es auch geschafft, aber da gab es auch wirklich viele Momente, wo ich mir so dachte, also ich glaube, so im dritten Semester dachte ich mir so, ne, also das schaffe ich nicht nochmal die gleiche Zeit. Und meine Eltern so, doch, jetzt hast du schon die Hälfte, jetzt kannst du nicht hinschmeißen und so. Ich so, ja, okay, hab's einfach durchgezogen, also wirklich auch durchgeballert. Also da ist auch nicht so viel hängen geblieben, bin ich auch ganz ehrlich. Das war wirklich so ein Flugzeug lernen, am nächsten Tag in die Klausur alles reinschreiben und dann war es auch wieder, ging schon wieder weiter. Ja, und dann, als ich dann, ich habe wirklich meine Bachelorarbeit abgegeben und am nächsten Tag bin ich zur Grundausbildung nach Hannover gefahren. Und ab dann würde ich sagen, war ich so, okay, jetzt bin ich wie ein Profi. Und das war natürlich geil. Also, ja.
Ja, cool. Würdest du es rückblickend anders machen und dich vielleicht von Anfang an, sag ich mal, konsequenter ein Stück weit gegen deine Eltern durchsetzen und sagen so, hey, nein, das ist mein Weg, den will ich gehen und ich mache das jetzt zu 100%?
Also ich bin, ist super schwierig, weil ich bin voll froh, dass ich das Studium habe, weil ich einfach weiß, okay, ich habe was in der Hinterhand, mir kann erstmal so nichts passieren, ich würde jetzt erstmal einen Job finden damit so. Aber ich weiß halt nicht, wie jetzt so mein Verlauf im Sport verlaufen wäre, wenn ich jetzt schon früher Vollprofi gewesen wäre und nicht diese 3 Jahre halt, es war ja auch Schlafmangel, weniger Zeit für Regeneration, auch Trainingseinheiten einfach verpasst. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn ich da schon mich voll aufs Fechten konzentrieren hätte. Ja, und jetzt zum Beispiel geht es halt. Man kann jetzt studieren und gleichzeitig in der Bundeswehr sein. Wäre das halt früher möglich gewesen, hätte ich das jetzt hier halt auch gemacht. Aber ja, so ist es halt. Also ich glaube, ich hätte es halt sonst nie nochmal nachgeholt, das Studium. Oder ich hätte jetzt nicht angefangen, mit 35 zu studieren. Also mit Sicherheit nicht. Deswegen, nee, ich bin froh, dass ich es so gemacht habe. Doch, ich glaube schon. Aber es ist super schwierig zu beantworten.
Also klar, ist natürlich immer so eine rein hypothetische Überlegung auch, was wäre daraus geworden und macht natürlich jetzt, sage ich mir, aus mentaler Perspektive auch nicht viel Sinn, sich da drin zu verlieren, weil wir ohnehin jetzt nicht irgendwie in die Zeitmaschine steigen können und das Ganze nochmal durchleben können, um die andere Version zu haben. Von daher einfach nur so eine super, ja, coole Perspektive, glaube ich, trotzdem für dich auch zu sehen, was daraus auch entstanden ist letztendlich oder auf welchen Ebenen es trotzdem auch gut war für dich. Und du hast vorhin dieses Jahr angesprochen, wo du komplett raus warst und kein Florett in die Hand nehmen durftest. War das auch so für dich das erste Mal, wo du vielleicht auch gemerkt hast, wie wichtig dein Kopf auf dieser ganzen Journey sein kann?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal auch sich gegen die ganzen Meinungen anderer Leute durchzusetzen, weil da hat ja sowieso jeder immer eine Meinung dazu. Vor allem auch so Fechterinnen, die schon in der Nationalmannschaft waren, mit denen habe ich ja schon trainiert und es war jetzt auch nicht so, dass die Verletzung von jetzt auf gleich kam. Ich habe damit halt noch ein Jahr gefochten, bis der Arzt überhaupt festgestellt hat, was es überhaupt genau war und ich musste halt oft auch Trainingseinheiten abbrechen. Und da kamen halt schon auch so Stimmen auf, so ja, die simuliert ja nur, die ist faul und das hat mich eigentlich so am meisten belastet, weil das halt gar nicht meiner Natur entspricht. Ich bin ultra der disziplinierte Mensch. Ich würde nie ein Training abbrechen, weil ich jetzt eben keine Lust mehr hätte oder so. Und das hat mich so eigentlich am meisten getroffen und das hat mich auch so wirklich die ganze Zeit so durch diesen Reha-Prozess auch begleitet, weil ich mir dachte so, nee, ich zeige es euch nämlich, dass das überhaupt nichts mit mir zu tun hatte, sondern es war wirklich nur dieser körperliche Aspekt. Also ich konnte halt einfach nicht mehr weitermachen. Und da, das hat mich so, ja, einfach so dieses, ich weiß es denen. Ich gebe bestimmt nicht auf. Genau, und es kam sogar eine davon am Ende, als ich wieder gebrochen habe und zurück war zu mir und hat gemeint, boah, ich muss zugeben, ich habe wirklich gedacht, dass du simulierst und gar nichts hast, aber das war ja offensichtlich doch eine schwerere Verletzung. Und da habe ich mir so, da war das auch so dieser Circle wieder so zu Ende, wo ich mir dachte, so ja, ich habe es dir bewiesen, es war was, ich habe da jetzt ein Metallstück in meinem Finger und ich bin trotzdem zurückgekommen und stehe hier und bin jetzt in der Nationalmannschaft mit dir zusammen. Und es war auch für mich so ein bisschen so ein ehrender Moment, weil ich mir dachte, so ja, die hat schon voll viel erreicht und die hat gesehen, ich habe mich ja durchgekämpft und ja, also schon dieses so, ich beweise es euch, hat mich da schon durchgetragen, glaube ich, so ein bisschen meine Sturkopf-Mentalität hat da gedacht, ne, den Sieg gönne ich euch nicht. Ja.
Sehr cool. Jetzt warst du ja sozusagen in der Phase noch relativ jung. und hast dann sozusagen diese Challenge, hast so ein bisschen dann auch vielleicht den Gegenwind von außen, irgendwie so die Aussagen, über die du gerade gesprochen hast, dass andere dir vielleicht auch irgendwie was vorwerfen, was gar nicht der Realität entspricht. Hast du von dir intrinsisch sozusagen diese Stärke gehabt, dass du gesagt hast, okay, ich ziehe das jetzt einfach durch und beweise das denen? Oder hast du dann zu der Zeit dich auch generell mehr damit beschäftigt, wie du da, ich sag mal so, auf persönlicher, mentaler Ebene noch stärker werden kannst?
Ich hatte schon intrinsisch halt immer, das war schon so gefühlt so am nächsten Tag, so, okay, ich habe die Diagnose bekommen, ich habe direkt den Termin bekommen, eine Woche später, und dann war es so gefühlt so, ja, okay, es ist halt nur mein Finger, ich habe noch den ganzen restlichen Körper, mit dem kann ich auch noch viel trainieren und da habe ich auch Bock drauf, also ich hätte mich jetzt auch nicht damit zufrieden gegeben, mich dann irgendwie jetzt hinzusetzen und sagen, okay, ich muss jetzt ein Jahr warten, bis ich wieder fechten kann. Das war schon so in mir drin, so, okay, dann kann ich halt jetzt in anderen Bereichen stärker werden und habe eben, ja, meine Kondition, Beinarbeit und so, das sind alles so Sachen, die man ja nicht so gerne macht. Gibt, also so Beinarbeit ist wirklich das ganz unten auf der Liste, was ich gerne mache, aber da habe ich es halt durchgezogen und jetzt profitiere ich immer noch davon. Also das ist wirklich so, also wenn auch ja Kinder oder Jugendliche fragen, ja, was halt so wichtig ist in dem Alter, sage ich immer Beinarbeit, weil ohne die Beine kannst du es nicht in die Weltspitze schaffen und deswegen also profitiere ich auch immer noch davon. Und das ist auf jeden Fall intrinsisch. Also ich glaube, wenn du da keinen Spaß oder keinen Bock drauf hast, dann machst du dieses Jahr auch nicht. Also da quälst du dich auch nicht durch. Dann denkst du auch immer so, nee, komm. Ja.
Ich finde es spannend, wie ganz oft so genau die Trainingsaspekte, auf die man am wenigsten Bock hat, dann genau die sind, die du beispielsweise auch an die nächste Generation sozusagen weitergibst und sagst, hey, das müsst ihr auf jeden Fall machen. Was geht dir so heute jetzt vielleicht auch mit der Erfahrung, die du hast, was geht dir durch den Kopf, wenn du auf dem Trainingsplan siehst, dass Beinarbeit ansteht?
Ja, also da denke ich mir schon so, nee. Aber ich weiß halt, dass ich es brauche und dass es mich halt besser macht einfach und das ist ja, dass ich davon halt in vielleicht in einem schwierigen Moment im Wettkampf einfach profitiere und ja, also ja, da so, manchmal muss man halt einfach durch, also wirklich, das ist auch die einzige Sache, die ich wirklich nicht gerne mache. Ich mache sogar Intervall auf dem Fahrrad gerne, weil ich weiß, das ist hart und es geht aber schnell um, aber Beinarbeit ist halt so, ja, ist einfach schwierig für mich, aber man muss da durch. Durch manche Sachen machen muss man auch durch.
Du hast ganz am Anfang vorhin kurz angesprochen, dass viele zum Fechten kommen durch diese Assoziation, sie wollen Ritter werden und so ein bisschen quasi das aufgreifen. Und ich hatte einen Gedanken dabei im Kopf, als du darüber gesprochen hast, weil du ja wirklich sozusagen dann für dich auch diese Szene hast, so du nimmst das Florett in die Hand, du setzt die Maske auf. Ist es für dich auch so, dass du in dem Moment ja eine andere Person sein kannst, weil du sagst, okay, ja, jetzt habe ich ja die Maske auf und ich kann plötzlich vielleicht auch andere Fähigkeiten haben, andere Stärken haben, eine andere Persönlichkeit sein, als du es jetzt vielleicht im Real Life bist?
Boah, krass. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht und ich habe auch noch nie die Frage gestellt bekommen. Aber das liegt natürlich auch nahe mit dem Gedanken, dass man ja dann so die Maske aufzieht und dann ja auch so weg von der Welt ist, sage ich mal, oder von ja auch seinem eigenen, sondern seiner eigenen Persönlichkeit. Ich glaube aber nicht, weil ich glaube, ich war halt schon immer so ein bisschen so ein Kämpfertyp. Ich bin halt nur mit Jungs aufgewachsen. Ich war halt ganz früh auf dem Boysplatz, weil man die zuletzt gewählt wurde und ich habe gedacht so, ja, okay. Und habe dann trotzdem mir gedacht, nee, ich zeige euch aber, dass es sich lohnt, mich nicht. Also, dass man mich auch früher wählen könnte quasi oder stand da halt auch im Tor und habe mich da auch viel mit denen halt auch so ein bisschen gekämpft und so. Ich weiß nicht, das war irgendwie schon immer so in mir drin und für mich ist es eher so, okay, Maske auf, so Welt aus. Also ich muss an nichts denken. Meine ganzen Probleme oder vielleicht Gedanken, Sorgen, die ich habe, sind einfach weg und ich habe einfach, kann mich nur auf diese Welt konzentrieren und das machen, was mir Spaß macht. Also es ist mehr so in die Richtung, dass ich jetzt weiß, okay, jetzt geht der Fokus an. Ich habe die Maske auf und ich sehe jetzt auch nur das, was quasi dieses Thema betrifft, also mein Gegner und was der halt macht und was ich mache. Ja, ich glaube mehr so. Aber es gibt bestimmt auch Menschen, bei denen es so ist beim Fechten. Ja.
Ja, super spannend. Der Hintergrundgedanke, den ich so ein bisschen dabei hatte, es gibt so diesen Batman-Effekt in der Psychologie, dass man so mit quasi mit Kindern und Jugendlichen so Studien gemacht und hat denen Aufgaben gestellt, wo man verschiedene Gruppen sozusagen genommen hat, die ja schon so ein bisschen Ausdauer gebraucht haben und Hartnäckigkeit gebraucht haben, um die Aufgaben zu lösen. Und eine Gruppe hat man halt dann einfach machen lassen, so ganz normal. Und gesagt, okay, Ziel ist es, die Aufgabe zu beenden und das um das Ziel zu erreichen. Und der anderen Gruppe hat dann halt gesagt, okay, stell dir vor, du bist Batman und du löst jetzt sozusagen die Aufgabe. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hat man sogar auch in einer Studie mindestens den Kindern dann so quasi so ein Batman-Kostüm angezogen und gesagt, okay, jetzt löse mal die Aufgabe. Und man hat festgestellt, dass die Kinder in diesem Batman-Modus sozusagen viel, viel länger dran geblieben sind, dass die viel hartnäckiger waren, viel mehr Ausdauer hatten und teilweise dann auch so am Ende gesagt haben, naja, ich kann ja nicht aufhören, so Batman gibt doch nicht auf.
Geil. Ja, verstehe. Und ja.
Deswegen war so diese Assoziation von mir so direkt so, okay, du setzt die Maske auf, hast da die Möglichkeit, auch wirklich nochmal so einen komplett anderen Modus reinzugehen, vielleicht auch so Eigenschaften und Stärken zu verinnerlichen, die vorher vielleicht gar nicht so ausgeprägt sind.
Doch, ich glaube, also auf jeden Fall. Also ich habe auch ein super gutes Beispiel, eine Freundin von mir, die hat auch schon aufgehört mittlerweile, die war lange mit mir im Nationalteam. Die ist eine super zierliche Person und auch die Stimme und alles so. Also man würde nie denken, dass die einen Kampfsport machen. Bei der ist es auf jeden Fall so. Also das, da hat man auch gedacht, das sind zwei verschiedene Menschen. Also die, wenn die gefochten hat und dann auch so gejubelt und geschrien hat und die hat auch mal Leute provoziert auf der Bahn, wo ich mir so dachte, okay, das hätte ich auch nie von dir erwartet, so, weil sie einfach so eine ganz, ja, also ruhige, nette, liebe, zuvorkommende Person ist. Und bei der war das schon so, wo man dachte, okay, jetzt kommt die Persönlichkeit Fechterin raus. Aber ich glaube, ich bin halt eher auch so im Leben, wie auf der Bahn.
Du hast schon zwei Beispiele jetzt genannt, wo du so ein bisschen diesen Antrieb hattest oder auch dieser Antrieb herkommt. Du willst das anderen beweisen, so, du hast das eine Beispiel gehabt von deiner Verletzung und den Kommentaren der anderen, das zweite gerade mit so ein bisschen der Bolzplatz-Historie, da auch den anderen zu zeigen, dass es die falsche Entscheidung war, dich als letztes zu wählen. Hat sich das bis heute durchgezogen für dich, dass es immer wieder auch so im Außen Leute gibt, denen du beweisen willst, dass du besser bist als, sag ich mal, vielleicht das Bild, was sie von dir im Kopf haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon so, dass ich einfach meine Ziele habe, die ich unbedingt erreichen will und dafür alles gebe. Aber ja, irgendwie denke ich mir so, wenn ich dann halt so Sachen lese, wo dann steht, ja, keine Ahnung, die ist schon 30 und war noch nicht bei den Olympischen Spielen, sollte man vielleicht nicht eher auf die Jugend setzen. So, dann denke ich mir so, ja, danke. Das motiviert mich noch mehr. Also das ist einfach nur noch mal so ein Ding, wo ich mir so denke, ja, euch zeige ich es jetzt, aber ich will es ja sowieso mir beweisen. Also es ist jetzt nicht, dass ich es nur deshalb mache, sondern es gibt mir nur noch mal so einen extra Push, auf jeden Fall. Ja. Und dank den sozialen Medien kriegt man ja häufig so Kommentare und dann denke ich mir so, ja, schreib die ruhig. Ich finde die gut. Ich lese mir die gerne durch und denke da auch daran, wenn ich dann zum Turnier fahre, denke mir so, ja, jetzt ist der Moment gekommen, in dem ich es euch und halt auch mir beweisen kann. Ja.
Kurzer Hinweis für dich, bevor es mit dem Interview hier weitergeht. Wenn du deine mentale Stärke auf das nächste Level bringen willst und nicht nur in der Lage sein willst, konstant gute Leistungen zu zeigen, sondern dich dabei auch richtig gut fühlen willst und deine Journey genießen willst, dann check auf jeden Fall jetzt die Mindex Sports Membership. Du kannst noch heute starten für 1 €. Den Link dazu findest du direkt in den Shownotes oder unter mindex-sports.io.
Ja, spannend, weil auch das natürlich eine durchaus, ja, passable, sag ich mal, Motivationsstrategie. Funktioniert da nicht für jeden, aber ich musste gerade noch an ein Hörbuch denken, das ich vor ein paar Monaten mal gehört habe, so dieses zweite Buch von David Goggins, vielleicht kennst du den, sein zweites Buch, Never Finished heißt das, glaube ich, und da hat er drüber geschrieben, dass er quasi so von den ganzen Hate-Kommentaren, die er auf Instagram oder irgendwelchen anderen Kanälen bekommen hat zu seiner Story, so ein Mixtape erstellt hat. Also er hat die quasi alle rausgeschrieben, hat die eingesprochen und dann hört er sie sich zu Hause an und zieht quasi so seine Motivation daraus, weil er dann quasi so zu Hause rumläuft und denkt sich, yes, ihr Motherfucker, so euch werde ich es zeigen.
Geil.
Ja, also das ist natürlich auch spannende Perspektive. Und jetzt hast du schon den Punkt angesprochen, so ein bisschen die Kritik in Anführungsstrichen der Leute von außen oder vielleicht auch ein bisschen da das, was sie erwartet haben, was deine Leistungsentwicklung noch angeht, dass du es zweimal ja nicht zur Olympia geschafft hast, jetzt dieses Jahr in Paris warst, kommen wir gleich noch dazu. Was hat das vorher mit dir gemacht, zweimal die Olympischen Spiele zu verpassen? Und gab es bei dir auch diesen Gedanken, wo, egal ob es jetzt mit 30 war oder in den letzten 1, 2, 3 Jahren, der Vorbereitung auf Paris, wo du dachtest, vielleicht klappt es doch nicht mehr?
Ja, also direkt halt nach den verpassten Qualis Das war halt, also 2016 muss ich sagen, war das halt nicht so hart, weil also damals war das noch so, dass immer zwei Disziplinen im Fechten ist quasi die Mannschaft rausrotiert und war gar nicht olympisch in dem Jahr quasi. Und 2016 war das halt unsere Disziplin. Das bedeutet, es war von vornherein klar, dass es nur einen Startplatz halt im Dampf, also in unserer Disziplin gibt und das ist halt ultra schwierig. Und da war ich halt einfach von der weltranglichen Position, also da bin ich so quasi gerade so ein bisschen vielleicht unter die Top 50, 60 gekommen und das war einfach zu weit weg, um diesen Platz zu schaffen. Und da war einfach noch eine andere deutsche vor mir, die halt viel weiter vorne war. Deswegen war das halt einfach nur in der Hinsicht schade, weil wir quasi vom Mannschaftsranking her wären wir qualifiziert gewesen, aber es war halt nicht olympisch. Und deswegen war es halt so ein bisschen so, ja, es ist halt wieder ein bisschen Pech gewesen, so einfach so schlechtes Timing, sag ich mal. Aber genau, das war eher so eine Generalprobe, könnte man sagen, auch dieses Quali-Jahr und so mal mitzumachen und zu spüren, wie es so abgeht und wie viel Druck da herrscht und so. Genau, und dann aber 2020 war halt schon echt ein Schlag ins Gesicht. Also da habe ich auch, ich glaube so an den Rückflug von dem Turnier, wo es dann auch sicher war, dass wir die Quali verpasst haben, weiß ich nicht, kann mich nicht erinnern, war ich gefühlt nicht anwesend. Also das war einfach so Shutdown. Und dann war ich auch 3 bis 4 Wochen echt richtig Depri, würde ich sagen. Also boah, nee, ich hatte auch gar keinen Spaß an gar nichts. Ich war viel bei meiner Familie, meinen Freunden, habe da so ein bisschen die Akkus aufgeladen und da habe ich schon so dran gezweifelt, dachte mir so, ja, boah, krass, haben wir jetzt verpasst, war eine gute Möglichkeit, hätten wir schon schaffen können. Und ja, dann habe ich mir natürlich auch selber die Gedanken, natürlich so, okay, ich bin halt auch nicht mehr 18, nochmal 4 oder dann 4 Jahre, dann 3, ja, ist hart. Und klar war ich schon oben und ich hatte auch ein Podium erreicht beim Weltcup und so, wo man denkt, okay, jetzt hat man so den Anschluss an die Weltspitze, an die ganz oben geschafft. Und dann kommt halt wieder so ein Rückschlag. Und dann denkt man sich so, okay, vielleicht war das halt nur so eine Eintagsfliege quasi, sag ich mal. Ja, und dann zweifelt man natürlich schon daran. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder ich mache jetzt weiter oder ich höre auf. Also so halbe Sachen auf gar keinen Fall. Und dann habe ich mir gedacht, nee, mir macht es halt immer noch so viel Spaß. Ich habe so eine Motivation in mir und ich glaube auch daran, dass ich das schaffen kann. Ja, und dann habe ich viel verändert. Also ich bin dann auch nach Bonn gezogen. Seitdem trainiere ich nur noch mit Männern. Und habe dann einen eigenen Athletiktrainer auch seitdem und ja. Und jetzt hat es zum Glück geklappt. Und dann auch, muss ich auch ehrlich sagen, bin ich auch in die Quali ganz anders. Natürlich war der Gedanke da, okay, weißt du was, wenn ich es jetzt wieder nicht schaffe, aber da habe ich mir gedacht, also brauche ich ja gar nicht reingehen. Ich gehe davon aus, ich bin so gut vorbereitet, wie ich noch nie vorbereitet war in meinem Leben. Ich habe so eine gute Fitness, ich bin mental so gewachsen. Ich habe mental voll viel gearbeitet nochmal und auch dieses Training mit Männern bringt einen mental nochmal extrem weit. Ja, und dann gab es für mich, also ich habe dann auch mir verboten, quasi darüber nachzudenken, was ist, wenn ich es nicht schaffe. Und dann war ich relativ früh in der Quali, habe ich schon viel, viele, viele Punkte geholt, was natürlich dann sehr komfortabel war, weil man wusste, okay, da muss halt jetzt echt schon auch viel schief gehen, dass man das jetzt irgendwie nicht mehr schafft. Und dann, ja, ging es auch weiter mit weiteren guten Medaillen und Platzierungen. Und ja, deswegen war dann auch relativ früh, sage ich mal, auch dieses, oh, es ist so knapp, also es war trotzdem krasser Druck, aber es war jetzt nicht so, dass es bis zum letzten Turnier irgendwie auf der Kippe stand oder schon vorbei war mit der Quali.
Falls du es beantworten kannst für dich, wo hast du den Glauben wieder hergeholt? Also ich glaube, für viele ist das halt immer super schwer, jetzt gerade wenn du so zweimal dasselbe Ergebnis hattest, so klar sind unterschiedliche Gründe, warum du 16 und 20 nicht bei Olympia warst, das hast du ja gerade selbst gesagt, dennoch so einfach raus, dann ist erstmal, sag ich mal, diese verpasste Chance auf Olympia und dann nimmst du den dritten Anlauf und der Kopf, wie du gerade schon gesagt hast, denkt sich natürlich im ersten Schritt erstmal so, ja, was soll jetzt anders sein, hat ja zweimal schon nicht geklappt, warum soll es jetzt beim dritten Mal klappen, wo hast du den Glauben hergenommen, dass es dieses Mal anders sein könnte?
Vor allem, weil ich wusste, dass ich nicht alles ausgereizt hatte, damals quasi 2020, was ich hätte machen können, weil die Bedingungen dann schon nicht mehr so gut waren in Tauber. Wir hatten nicht mehr so eine krasse Trainingsgruppe, wir hatten keinen Athletiktrainer, ich habe mein Athletiktraining komplett selbst gemacht. Das reicht einfach nicht, um in der Weltspitze mithalten zu können. Und ja, ich habe einfach für mich gewusst, okay, es gibt einfach noch viele Dinge, die einfach besser sein könnten. Auch so technische Aspekte und so. Und das ist jetzt anders. Also wenn ich es jetzt nicht geschafft hätte, dann hätte ich mir gesagt, okay, ich weiß nicht, wo ich noch hätte was machen können, wo ich hätte besser sein können. Ich habe wirklich alle Bereiche ausgereizt. Und ja, wie soll ich das beschreiben? Also man weiß ja so ein bisschen, was man an Technik beherrscht, welche Aktionen man fechten kann, ob man ein Verständnis hat für Fechten, ob man das versteht, ob man schnell sich anpassen kann an Veränderungen im Gefecht. Und das alles konnte ich halt mit Ja beantworten. Also ich habe eine gute Technik, ich habe eine super gute Athletik, ich bin sehr stark für eine Frau, ich verstehe Fechten. Und dann habe ich mir so, das reicht eigentlich alles. Also das sind alles Sachen, die man beherrschen muss und können muss, um in der Weltspitze mithalten zu können. Und die habe ich. Also ich habe dann trotzdem gedacht, ich kann das. Also ich habe alles. Warum soll ich mit der Technik nicht dahin kommen? Jeder sagt immer, boah, du hast so eine gute Technik. Ja, dafür muss es auch irgendwie damit zu Olympischen Spielen gehen. Genau, ja.
Und noch erwähnt, dass vor allem dann so das Trainingsumfeld, das Neue, auch jetzt dann wirklich nur noch mit Männern zu trainieren, dich mental nochmal weitergebracht hat. Was würdest du sagen, waren so die größten Learnings, die du daraus für dich mitgenommen hast?
Ja, also das ist extrem schwierig. Also ich erkläre mal vielleicht ganz kurz, was so schwierig ist. Also Männer sind natürlich erstmal wahrscheinlich größer, viel schneller, explosiver, viel mehr Masse und Kraft natürlich hinter den ganzen Sachen. Und auch wenn es jetzt keine richtige Kampfsportart ist, wie zum Beispiel Judo, wo man sich richtig anpackt, muss man halt auch Stöße oder Treffer einstecken, die halt viel mehr wehtun, die viel härter einschlagen, als wenn Frauen so einen Treffer machen. Dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt gegen jemanden fechte, der 1,90 ist und ich angreife und der einfach so nach hinten geht, seinen Arm streckt, trifft er mich halt, ohne dass er sich groß anstrengen muss. Und wenn, ich sag mal, ein Mann jetzt keinen Bock hat, sich diesem 1:1 mit mir auseinanderzusetzen, dann kann er das halt 15 Mal machen. Dann habe ich nichts von dem Gefecht und er auch nicht, aber er hat halt gewonnen. So, das ist so erstmal die Basis. Und ja, ich glaube, also das Ding ist, man kassiert zum Beispiel einen Treffer, der tut zum Beispiel auch körperlich weh, aber der ist vielleicht auch so taktisch einfach vielleicht ein Treffer, den man erstmal runterschlucken muss. Dann muss man aber halt direkt zur Startlinie zurück und hat vielleicht 4 Sekunden Zeit, um sich wieder dahin zu stellen und den nächsten Treffer vorzubereiten. Und das ist ja im Wettkampf genauso. Und einfach diese Tatsache, dass ich halt viele Treffer gefressen habe, einfach jetzt in den Jahren mit den Männern, die auch einfach wehgetan haben, sage ich mal, habe ich einfach so ein bisschen, glaube ich, meine Frustrationstoleranz einfach nach oben verschoben. Also ich kann jetzt mehr einstecken, ohne dass ich mich noch 10 Minuten darüber aufrege. So, ich krieg den, denk mir so, ja, okay, der hat wehgetan, mach kurz so, stell mich an die Startlinie und dann habe ich es auch vergessen. Und dann geht's halt weiter. Und das halt mal 10.000 und dann verschiebt sich irgendwann, glaube ich, halt auch so die Toleranz, einfach Sachen einzustecken. Und es ist oft frustrierend und ich bin auch oft mal kurz raus aus der Halle in die Umkleide und habe auch kurz geweint, habe gedacht, okay, jetzt lass kurz raus und dann ging's halt weiter. Und ich glaube, das ist einfach so, dass man einstecken kann, weil es passiert ja im Gefecht genauso mit den Frauen beim Wettkampf. Man kassiert vielleicht einen Treffer, man kriegt vielleicht einen Treffer, der eigentlich seiner war, weil der Obmann vielleicht falsch entschieden, also der Kampfrichter falsch entschieden hat. Da kann ich auch nicht noch eine halbe Stunde darüber nachdenken, sondern ich muss halt zurück und es geht weiter. Ich glaube, das hat mir extrem geholfen. Und natürlich sowieso körperlich, dass ich da einfach immer in jedem Training halt an meine Grenzen, also ich gehe nach jedem Training auf dem Zahnfleisch raus. Da geht dann nichts mehr danach, wenn ich mit denen gefochten habe.
Ja. Hast du da in dem Umfeld nach dem Wechsel sozusagen in diese reine Männertrainingsgruppe auch Gegenwind erlebt? Also was ich mir gerade so dabei gedacht habe, ist ja jetzt aus deiner Perspektive, ist es natürlich so reines Wachstumspotenzial. Also du gehst ja da rein und sagst, okay, ich bin nur noch von Menschen umgeben, die erstmal so auf körperlicher Ebene vor allem stärker teilweise sind, die größer sind, die dementsprechend auch, sag ich mal, auf gewissen Ebenen besser sind als du. Nicht auf jeder, sondern sag ich mal, technisch, taktisch sind da auch Dinge dabei, wo du sicherlich absolut ebenbürtig bist oder vielleicht auch besser als andere. Und dann gibt's ja sicherlich aber auch vielleicht, zumindest kann ich mir vorstellen, die ein oder andere männliche Perspektive, die sich dann so denken, naja, ich kämpfe doch aber jetzt im Gefecht, im Wettkampf nicht gegen eine Frau. So, warum soll ich mich jetzt im Training gegen eine Frau hier hinstellen, weil ich ja quasi mit Leuten trainieren will, die besser sind als ich im besten Fall, damit ich auch persönlich besser werde. Also hast du da irgendwie Konflikte gehabt innerhalb der Trainingsgruppe oder war das super smooth?
Ja, also erstmal haben die mich mega gut alle aufgenommen. Also darüber war ich natürlich sehr froh und ich verstehe mich auch super gut und da sind auch Freundschaften entstanden, über die ich mich sehr freue. Aber es ist schon so, dass es natürlich halt für viele Männer, sage ich mal, ist es ja natürlich nicht geil, gegen eine Frau zu verlieren. Und das ist natürlich, kommt natürlich vor. Und wir haben dann ja schon so über die Zeit rausgefunden, okay, es macht halt keinen Sinn gegen es gibt 3 in der Nationalmannschaft der Herren, die sind halt alle über 1,90, es macht halt echt wenig Sinn, gegen die fechte ich halt wirklich nur, wenn wir im Wettkampf fechten und wir dann halt zusammenkommen, zufällig. Aber ansonsten fechte ich quasi gegen alle und aber hauptsächlich U20, U17, weil wir herausgefunden haben, das ist halt das perfekte Level eigentlich. Die sind körperlich noch nicht voll entwickelt, haben natürlich auch noch nicht so viel, also denen fehlt auch teilweise noch ein bisschen Technik, aber die sind ja trotzdem schon super schnell und es sind sehr enge Gefechte und sehr enge Gefechte sind natürlich auch mental einfach anstrengend und wichtig. Und dann haben wir natürlich ja für die einen Mehrwert und für mich auch, weil wir beide immer uns, die wollen nicht verlieren, strengen sie vielleicht noch mehr an, weil sie nicht gegen eine Frau verlieren wollen und ich will natürlich gegen diese U20, U17 gewinnen und dann ja, battlen wir uns halt immer hoch und das sind so die besten Gefechte, aber es gibt natürlich schon welche, die dann ja auch älter werden und dann halt trotzdem nicht schaffen zu gewinnen. Da merkt man natürlich manchmal, dass die einem auch aus dem Weg gehen. Also wenn so freie Partnerwahl ist, dann, also ich sehe das ja schon, wer mich nie fragt oder wer mich schon immer wieder fragt und sich die Challenge auch sucht. Ja, also Konflikte so offen würde ich nicht sagen. Man merkt einfach, dass manche halt dann richtig auch mit Gewalt fechten, weil die denken, ich will auf gar keinen Fall verlieren und dann mache ich es halt über die körperliche Schiene und ich nehme es mir auch gar nicht persönlich, ich verstehe das voll. Wenn ich ein Mann wäre, hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock drauf oder würde mich auch extra anstrengen noch. Genau, und deswegen haben wir da so ein bisschen den Weg gesucht, wo ich halt genau die richtige Challenge habe mit U20, wo ich, ja, wo die perfekten 15-14 Gefechte, sage ich mal, immer wieder entstehen. Ja, und das ist jetzt für mich halt auch interessant, weil ja, ich bin gespannt, weil die entwickeln sich ja in größeren Schritten weiter, wie ich jetzt noch, sage ich mal. Wie es dann auch über die neue Saison wieder weitergeht, ob die, ja, ob ich noch gewinnen kann oder ob sich ein bisschen ausgleicht. Also jetzt gewinne ich halt, sage ich mal, 9 von 10 noch oder habe immer jetzt mich gespannt, ob sich das so ein bisschen verändert. Ja.
Ryan, du hast vorhin gesagt, als du 2020 Olympia verpasst hast, so den Heimflug, der ist nicht mehr wirklich irgendwie abgespeichert in deiner Erinnerung, weil es einfach so eine Enttäuschung war. Gegenpol auf der anderen Seite, als du wusstest, du bist sicher in Paris bei Olympia, der Tag, an dem du es wirklich wusstest, was ging da bei dir ab?
Ja, irgendwie hat man ja dann so auch so ein bisschen, schiebt man sich ja schon manchmal Kopfkino und denkt sich so, ja, wenn es dann sicher ist, dann werde ich bestimmt eine Tränen ausbrechen und keine Ahnung. Und dann war es halt schon quasi auch ein Turnier früher, dass es punktetechnisch schon quasi, dass ich nicht mehr einholbar war. Und das war das ein bisschen überraschend einfach. Also das war mit einem dritten Platz beim Grand Prix. Und da haben wir dann halt vor der Siegerehrung dann halt meine Trainer und so ausgerechnet, dass es dann wirklich sicher war. Und ja, keine Ahnung, ich hatte einfach so ein riesiges Grinsen im Gesicht, habe nicht mehr aufgehört zu lachen. Und ich habe irgendwie so ein bisschen drauf gewartet, so okay, wann kommen so die Tränen raus, weil ich das ja immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf hatte. Aber es war einfach nur so eine krasse Erleichterung und Freude und ja, hat natürlich Familie angerufen und ja, deswegen ist diese Medaille auch, glaube ich, mit die wichtigste. Die hat auch einen Ehrenplatz bekommen, obwohl es jetzt keine WM oder EM war, aber ja, einfach weil damit halt die Quali safe war. Ja, das war schon ja, brutal. Also so viele Emotionen, die dann auch zusammenkommen. Ja, einfach krass, also einfach nur Freude, Erleichterung, ich glaube sogar an dem Tag sogar Erleichterung größer als Freude und dann so in den nächsten Tagen, dann kam mehr Freude dazu, glaube ich, ja.
Wie bereitest du dich auf ein Turnier vor, bei dem du noch nie gefochten hast, jetzt beispielsweise eben Olympia, so in der Größenordnung, wo du eben nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen kannst, sondern ja, komplett neu reingehst?
Ja, schwierig. Also man hat natürlich eben ja immer diese Vorstellung und stellt sich ja dann auch so das Field of Play vor, wie das aussehen könnte. Das ist ja dann bei Olympischen Spielen auch ein bisschen anders als bei Weltcups zum Beispiel. Aber ja, schwierig. Also ich habe natürlich viel mit meinem Sportpsychologen gearbeitet, haben da halt einfach versucht, uns darauf vorzubereiten. Aber ich durfte ja auch dein Programm nutzen, um mich darauf vorzubereiten. Und ich glaube, da habe ich erst gemerkt, auch durch diese Visualisierung, man sich dann wirklich vorstellt, man steht da auf dem Field of Play, wo ich dann gemerkt habe, ich sitze hier auf diesem Stuhl, habe meine Augen geschlossen und stelle mir das nur vor und ich merke schon, wie mein Herz rast und wie mein Puls steigt. Da konnte ich erst so, also habe ich dann so angefangen zu denken, okay, so in die Richtung, nur nochmal 1000 wird es wahrscheinlich an dem Tag sein. Und ja, einfach durch diese körperliche Reaktion habe ich halt diese Übung so oft wiederholt, weil ich dachte, okay, wenn ich es schaffe, jetzt hier das wieder meinen Puls zu regeln, kann ich vielleicht wenigstens 10 Schläge in Paris wieder runterregeln und vielleicht bringen mir die 10 Schläge schon irgendwie was. Ja, also ich war einfach voll dankbar für dein Programm. Das war, also dass ich da wirklich hier saß, ich saß genau auf dem Stuhl und hatte übelstes Herzreisen, dachte mir so, okay, es sind noch 3,5 Monate, entspann dich. Aber da habe ich mir gedacht, okay, nee, man kann es ja nicht entspannen, ist halt was anderes. Ja, da hatte ich zum Glück noch eine gute Erinnerung an Grand Prix im Mai letzten Jahres, genau, den habe ich gewonnen und das war in Shanghai und das war eine unglaublich krasse Kulisse, da waren die Halbfinals und die Finals waren in einem Einkaufszentrum und dann waren quasi so 5 Stockwerke und die ganzen Zuschauer standen immer um diese Stockwerke rum und unten auch und das war, also es war so eine krasse Stimmung und das haben wir im Fechten auch nicht so oft. Ja, und da habe ich gewonnen und habe ultra gut gefochten und habe das auch so richtig genießen können. Und da habe ich halt die ganze Zeit immer nur gedacht, ja, ich muss halt, ich weiß, dass ich es auch kann, wenn viele Zuschauer da sind, beziehungsweise ich fand es eigentlich sogar geiler als ohne Zuschauer. Und deswegen habe ich einfach gedacht, ich brauche da keine Angst haben, dass ich eher glaube, dass es mich pusht. Aber ich bin schon jemand, der gerne vorbereitet ist und deswegen habe ich auch eben dein Programm und auch die Methoden oder Strategien mit meinem Sportpsychologen weiter einfach trainiert, weil ich wusste, man kann sich sowieso nicht perfekt darauf vorbereiten, aber je mehr in die Richtung geht, desto besser. Ja.
Sehr cool. Ja, ich konnte auf jeden Fall auch im Backend von unserer Plattform sehen, dass du auf jeden Fall oft drauf warst und oft das Training genutzt hast, so, weil ich ja quasi das so wirklich allen Athleten zur Verfügung gestellt habe in Deutschland und am Ende haben sich, glaube ich, so knapp 30 angemeldet und das wirklich dann auch genutzt und dann habe ich immer so mal in der Woche davor, habe ich immer mal reingeschaut und geguckt, okay, wie oft loggen sich die Leute ein, um wirklich zu sehen, wer arbeitet damit und ich glaube, es gab echt wenige, also nicht mal eine Handvoll Athleten, Athletinnen, die so intensiv damit gearbeitet haben, wie du jetzt, zumindest anhand der Logins in das Programm sozusagen.
Ja, ich habe tatsächlich, also das eine Video mit deiner Stimme ist ja so Musik hinterlegt, habe ich diesen Song geschasamt und bei Spotify tatsächlich abgespeichert und runtergeladen, weil ich mir dachte, wenn ich dann in Paris bin und merke halt, dass ich das irgendwie vielleicht nicht handeln kann, dann kann ich mir den Song zumindest mal anhören quasi oder anmachen und kann dann halt so ein bisschen, ja, einfach dieses Gefühl wieder mir zurückholen, sage ich, dass ich ja vorher auch quasi da trainiert habe. Ich habe es nicht genutzt, aber ich wusste, es ist da. Und im Notfall habe ich es quasi im Handy. Das war eigentlich auf einmal gut zu wissen. Und ja, also mir jetzt, ja, es war cool einfach.
Wie war es dann für dich wirklich live in Paris? Also du hast diese geile Location in Shanghai angesprochen. Die in Paris hat, glaube ich, da durchaus mithalten können. Wie war es für dich gerade auch so im allerersten Gefecht dann in diesem ja, Palast letztendlich so ein Stück weit?
Boah, ja, also brutal. Also ich habe immer, ich muss dazu sagen, viele, die, also ich kenne ja viele, die auch schon bei Olympischen Spielen teilgenommen haben, auch im Fechten und also so mit allen, denen ich davor gesprochen habe, die haben immer zu mir gesagt, genieß es. Und ich dachte mir immer so, wie soll ich das genießen? Es ist so ein Druck. Ich schlafe jetzt schon langsam irgendwie schlechter. Was soll ich genießen? Ich habe immer gedacht, warum sagt man sowas? Ich würde es nie zu jemandem sagen, der auf dem Weg ist zu Olympischen Spielen, genieß es. Und dann habe ich mir schon immer so die Frage gestellt, was meinen die so, ne? Und dann war ich da ja auch und Backstage konnte man schon so durch so einen kleinen Spalt schauen und halt ein bisschen aufs Field of Play schauen, sehen, wie viele Zuschauer da sind. Da dachte ich mir schon so, okay, wenigstens habe ich es jetzt schon mal gesehen, dann kann ich mich nochmal in den 10 Minuten im Callroom so ein bisschen drauf vorbereiten. Und ja, als ich dann da eingelaufen bin, dachte ich mir so, okay, wow, okay, das irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, dass es so viele sind und es so laut ist. Und dann stand ich da bei der Präsentation und dachte mir so, okay, irgendwie kam mir dieses Genieß es wieder in den Kopf, als ich da stand. Und dann habe ich so gedacht, okay, 10 Sekunden genieße ich es jetzt. Und habe wirklich so auch bewusst ins Publikum geschaut und geguckt, so, okay, wer sitzt hinter diesen deutschen Flaggen, die ich da, also man sieht ja dann eh alles verschwommen gefühlt eigentlich. Und da habe ich mir 10 Sekunden genommen und habe gedacht, okay, komm, ich gönne mir jetzt 10 Sekunden, ich genieße es jetzt 10 Sekunden, damit ich danach sagen kann, ja, ich habe es genossen. Und hab das gemacht, hab gesehen, okay, da waren ein paar bekannte Gesichter, dann habe ich mir gedacht, okay, und das war's jetzt, Cut, Fokus, hab, keine Ahnung, glaub, kurz nach unten geschaut, auf meine Füße, einfach nur um den Fokus der Augen wieder so ins Nahe zu holen und dann habe ich mir gedacht, okay, und let's go. Und dann war das auch weg. Also ich habe da wirklich auch keinen gehört, war wirklich voll drin, also das war halt richtig cool. Ich hab's, dass ich das geschafft habe, einfach so den Fokus wieder ja, zu richten aufs Gefecht, ja. Aber ja, also ich glaube, man hat es mir auch angesehen. Mein Bruder meinte auf jeden Fall, als ich da stand, hat er gemeint, er darf nicht heulen los. Ich meine, ich habe auf jeden Fall auch zweimal geschluckt, aber ich habe es auch genossen. Ja.
Sehr gut. Im Sinne von Squeeze the Day, um so ein bisschen den Bogen zum Anfang zu schlagen, hast du rückblickend das Gefühl, dass du für dich bei Olympia alles rausgeholt hast?
Ja, also es ist natürlich super schade. Ich habe das Gefecht am Ende lange in der Hand gehabt und geführt. Aber also ich habe einfach zwei Treffer zu lange gebraucht, um zu verstehen, was sie verändert hat, um darauf reagieren zu können. Und dieses, ich habe halt so lange gebraucht, ist halt, das sind Dinge, die halt ein Gefecht entscheiden. Und da war sie halt einfach besser. Also sie hat viele Dinge in einem extrem kurzen Zeitraum verändert und es waren halt vielleicht vier Dinge zu viel. Ich habe zwei erkannt, zwei nicht. Und das hat das Gefecht entschieden. Also das sind halt einfach so wirklich Kleinigkeiten, Nuancen, die man vielleicht zu spät erkennt. Deswegen ist das das Einzige, was ich mir vorwerfen kann. Also ich habe es halt ein bisschen zu spät kapiert, sage ich mal. Und deswegen habe ich das Gefecht am Ende verloren. Aber ich bin mit meinen ersten zwei Gefechten extrem zufrieden und bis zum 10-10, also zwei Drittel von dem letzten Gefecht auch. Und ja, deswegen kann ich mir eigentlich nichts vorwerfen. Ansonsten habe ich 100% gegeben. Also ich habe da auch 110% gegeben, aber ich habe es halt einfach ein bisschen zu spät kapiert. Aber ja, doch.
Du hast, ich glaube, das war der Post auf dem Instagram-Account, wo du bei Olympia warst, vor dem Olympiazeichen, glaube ich, in Paris, ein Zitat verwendet von Peter Pan, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, quasi einfach kurz und knapp, du kannst alles im Leben haben, wenn du bereit bist, alles andere dafür zu opfern. Wenn du mal so zurückschaust, was musstest du opfern oder was waren die größten Opfer, damit du am Ende bei Olympia stehen kannst?
Boah. Vieles. Ich hab letztens auch erst mit jemandem darüber gesprochen und da sind mir auch viele Dinge eingefallen, die ich schon lange wieder vergessen hatte. Also neben natürlich super vielen Geburtstagsfeiern, neben Partys, die man abgesagt hat, habe ich keinen Tanzkurs gemacht in der Schule. Ich war nicht beim Abschlussball. Ich war während der ersten Woche im Studium nicht da, wo sich die ganzen Freundschaften ja so in Grüppchen bilden, weil ich in einem Trainingslager war. Ich habe keine Abiturvorbereitung gemacht, weil ich bei der Juniorenweltmeisterschaft war. Es sind so viele Dinge irgendwie, auf die man verzichtet, aber trotzdem würde ich es nie ändern. Also ich würde immer wieder drauf verzichten. Ja, jetzt kann ich halt keinen Standardtanz, aber dafür war ich bei den Olympischen Spielen. Und ja, natürlich so auch. Es sind ja so die kleinen Entscheidungen auch so, esse ich jetzt den Burger oder esse ich einen Lachs mit Reis? Oder ja, bin ich bereit, keine Ahnung, über Weihnachten und Silvester halt kein Glas Wein zu trinken, so wie alle anderen und ein bisschen sich zurückzuhalten, was das Essen angeht. Oder ja, es sind einfach so mehr als tausend Entscheidungen, die man halt immer abwägt. Aber man hat da ja dann auch immer schon das Ziel im Kopf und deswegen, ja, würde ich es immer wieder so machen.
Das hätte ich am Anfang gesagt, das soll ja viel gerade so im Kinder-Nachwuchsbereich immer wieder Trainings gibst, Camps, betreust. Abgesehen von hab Spaß, genieß es und mach Beinarbeit, was gibst du den Nachwuchsathleten damit?
Also ich gebe denen eigentlich immer mit, dass man auf jeden Fall Ziel haben muss und bereit sein muss, 120% dafür zu geben. Und trotzdem wissen wir alle, dass nicht jeder Olympiasieger oder Olympiasiegerin werden kann. Es ist so, ich kann jetzt nicht zu jedem Kind gehen und sagen, boah, wenn du weiterarbeitest, dann wirst du immer mehr Weltmeisterin oder Olympiasiegerin. Aber es gibt ja noch tausend andere Ziele. Und wenn ihr bereit seid, dafür hart zu arbeiten und ihr Spaß daran habt und vor allem Spaß daran habt, immer besser zu werden und auch mal über eure Grenzen hinauszugehen, dann könnt ihr auf jeden Fall viel erreichen und jeder hat seine eigenen Ziele. Ja, eigentlich, dass man hart arbeiten muss. Das ist eigentlich mal so die Kernmessage. Und dass man manchmal halt auch ein bisschen länger Anlauf nehmen muss, um seine Ziele zu erreichen. Dann sage ich immer, bei mir hat das Ganze halt 22 Jahre gedauert, um das Ziel Olympische Spiele zu erreichen. Das ist eine sehr lange Zeit und viele andere hätten vielleicht vorher schon hingeworfen, aber am Ende hat es gelohnt und das ist ganz oft so und vor allem nicht nur im Sport, sondern auch im Leben. Das ist eigentlich so die Message, die ich denen immer mitgebe.
Sehr cool. Nachdem du so hinter dieses Ziel Olympia den Haken für dich machen kannst. Was für Ziele bleiben für dich jetzt noch im Sport?
Ja, nochmal Olympische Spiele auf jeden Fall. Also das hatte ich aber schon vorher entschieden, dass ich nochmal auf jeden Fall 4 Jahre weitermache, weil wir auch so im Hinblick auf, also auch in der Vorbereitung einfach gesehen haben, dass es eben auch noch viele Sachen gibt, die ich noch nicht so gut kann. Also das sind einfach so technische Sachen, verschiedene Angriffsformen noch so. Es gibt einfach viele Sachen, die wir auf eine Liste gesetzt haben in der Vorbereitung, weil wir gesagt haben, jetzt macht es keinen Sinn, neue Dinge zu lernen, sondern jetzt ist die Zeit, dass man sich auf seine Stärken konzentriert und das da einfach noch sicherer und noch besser ist. Und dann haben wir eine Liste angefertigt und draufgeschrieben, okay, das, das und das gehen wir halt nach Paris an. Und ja, einfach dieses Wissen zu haben, man ist halt noch nicht irgendwie am Limit, ist halt einfach interessant. Dann zudem habe ich quasi bis jetzt eigentlich noch nie richtig Oberkörpertraining gemacht, weil ich schon relativ breit bin und man eigentlich sagt, man ist es eigentlich nicht so gut, wenn man so schwer und so breit ist, aber jetzt ja, versuchen wir da noch ein bisschen so die Grenze zu verschieben, mal zu gucken, wie viel kann ich machen, ohne dass es jetzt den Fechten stört. Ja, und deswegen habe ich da auf jeden Fall wieder das Ziel, aber ich habe auch noch keine Medaille bei der Weltmeisterschaft und Europameisterschaft im Einzel. Ja, und deswegen ist da auf jeden Fall auch noch ein paar Wünsche offen.
Right. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, Anne. Wir haben hier eine kleine Tradition entwickelt, dass immer der vorherige Interviewgast eine letzte Frage dalässt für den nächsten Interviewgast. Das heißt, du darfst im Anschluss auf jeden Fall später auch noch eine Frage mitgeben für einen der nächsten Gäste. Wir kommen aber erstmal zu deiner Frage. Bist du ready?
Ja.
Okay, deine letzte Frage, Anne. Welcher Verlust oder welche Niederlage hat dir am meisten über dich selbst beigebracht?
Boah, schwierige Frage. Aber es war auf jeden Fall die Nichtqualifikation für Tokio, einfach weil ich nicht nur jetzt fachlich gesehen wusste, dass das und dass das nicht optimal gelaufen war, sondern auch menschlich habe ich gesehen, dass ich 1000% in dieses Team investiert habe und meine Ansprüche und meine Wünsche auch ganz, ganz oft hinten angestellt habe und gelernt habe, dass ich halt vielleicht nur ein Drittel davon zurückbekommen habe. Und seitdem stelle ich mir ganz oft die Frage, ob, wenn mich jemand um einen Gefallen bittet oder so oder fragt, kann ich das für ihn machen, stelle ich mir die Frage, okay, bin ich normalerweise immer der Mensch, der sofort Ja sagt, aber ich stelle mir dann die Frage, würde die Person das auch für mich machen? Und wenn ich die mit Ja beantworten kann, dann tue ich den Gefallen. Und wenn ich die mit Nein beantworte, dann habe ich auch gelernt, Nein zu sagen. Also es hat mich nicht nur im sportlichen Bereich weitergebracht, sondern auch menschlich einfach, dass man nicht immer zu allem Ja und Amen sagt und ja seine Ansprüche oder seine Wünsche hinten anstellt, sondern auch für sich selbst eintreten muss und Nein sagen muss.
Ja. Super wertvolles Learning. Danke dir fürs Teilen und ja, danke, dass du dir hier die Zeit genommen hast, auch das Sharing, so wirklich diese Offenheit, wissen, wie du es ja am Ende auch mit den Nachwuchsathleten machst, einfach so zu teilen, was braucht es letztendlich wirklich, um auch 22 Jahre das durchzuziehen, bis zu so einem großen Ziel wie Olympia und dann noch weiterzumachen. Von daher danke dir. Ich glaube, da war unglaublich viel dabei. Und ja, ich wünsche dir natürlich auf jeden Fall schon mal alles Gute in Richtung LA.
Ja, danke. Und danke für die vielen tollen Fragen.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da. Gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple. Denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen. Weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst, uns eine Bewertung dalässt und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.